Akratisch und akribisch.
Einseitig, aber unparteiisch.
Der libertäre Podcast.
Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin.
Wir begrüßen euch zum libertären Monatsrückblick auf den November. Für die nächste Stunde haben wir wieder einiges für euch vorbereitet. Nolympia in Berlin. Sportlicher Widerstand gegen weitere Prestigeprojekte. Ein Interview mit Personen des Nolympia-Bündnisses. Aktivismus und Repression. Jay Conroy im Interview. Gesellschaftliche Selbstverwaltung in Praxis. Ein Interview über den demokratischen Konföderalismus in Rojava. Wo herrscht Anarchie? Wie immer kann die Anarchie nicht aufhören zu herrschen. Dieses Mal in der Rechtschreibung, einer Gesamtschule und natürlich im Internet. Kultur. Ein Bericht über die anarchistische Buchmesse in Sao Paulo, Brasilien. Unser Linktipp, die Online-Edition der Erich-Mühsam-Tagebücher. Musik hört ihr dieses Mal von Danger Dan und Scattergun. Viel Spaß!
Brot und Spiele, ihr kennt das Konzept ja sicher. Was Berlin damit zu tun hat, das erfahrt ihr jetzt.
Ich sitze gerade hier mit zwei Leuten vom Nolympia-Bündnis. Berlin bewirbt sich ja oder will sich wieder bewerben für die Olympischen Spiele 2024. Vielleicht könnt ihr erstmal erzählen, wie so eine Bewerbung abläuft.
Also der Zeitplan ist folgendermaßen. Der Senat hat ja schon Ende August, zum 31. August, eine Interessensbekundung abgegeben beim DOSB, beim Deutschen Olympischen Sportbund. Der Deutsche Olympische Sportbund hat jetzt das Präsidium des Sportbundes hat beschlossen, der Mitgliederversammlung zu empfehlen, dass sich Deutschland bewerben soll für die Olympischen Sommerspiele 24 und 28. Und am 6. Dezember tagt die Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbundes und da wird dann der Entschluss gefällt oder auch nicht, dass Deutschland sich bewirbt. Und am 21. März nächsten Jahres soll dann im DOSB die Entscheidung darüber fallen, ob sich Berlin oder Hamburg bewirbt. Da muss bis zum Herbst nächsten Jahres die jeweilige Stadt nochmal bestätigen, sagen, sie wollen sich bewerben und ein Jahr später muss dann das Bewerbungsbuch abgegeben werden.
Wie euer Name schon sagt, seid ihr ja von der Bewerbung nicht so begeistert. Was sind denn die Kritikpunkte an Olympia generell?
Ganz viele. Es gibt einige, die auch vor 20 Jahren schon galten, als Berlin ja sich auch beworben hat und glücklicherweise damals kläglich gescheitert ist. Das ist natürlich die Vertreibung der ärmeren Bevölkerungsschichten aus der Innenstadt durch eine massive Immobilienspekulation, die meistens fast in allen Olympia-Austragungsstädten stattgefunden hat. Die wird auch wieder Berlin treffen, obwohl es ja hier schon momentan eine riesen Mietsteigerung gibt. Das zweite ist, dass mit der Ausrichtung der Olympischen Spiele meistens verbunden ist, dass die Verkehrsinfrastruktur erheblich modernisiert wird. Das heißt, wir können uns darauf einstellen, dass hier der Straßenausbau noch massiv vorangetrieben wird, unter anderem der Innenstadtring, der noch nicht fertig ist, der ja nur jetzt bis zum Treptower Park geht, weil das Olympische Dorf nach den Plänen des Senats soll ja in Tegel sein, auf dem ehemaligen Flughafengelände und viele Sportstätten sollen im Osten sein. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, dass, und da gibt es durchaus auch Meinungsverschiedenheiten im Bündnis, aber ich vertrete zum Beispiel die Meinung, es geht nicht nur darum, die Bewerbung von Hamburg und von Berlin zu verhindern, sondern generell gehen die Olympischen Spiele sich zu positionieren, weil sie ein Ausdruck sind der heutigen Leistungsgesellschaft. Im Publikum sagte vorhin einer den richtigen Begriff, brachte der Selbstoptimierung der Menschen. Sprich also, dass der Wettbewerb immer mehr gilt, auch für die Einzelnen und dass die Olympischen Spiele ja das auch honorieren, dass man da gedopt antritt, das wird verschwiegen, sondern es geht um den olympischen Ruhm, um Geld und es geht vor allem um ganz, ganz viel Geld, also Milliardenumsätze und da wird in der Regel die Ausrichterstadt am wenigsten von haben, sondern sie wird auf einem Schuldenberg sitzen bleiben und die Einnahmen kassiert das IOC und die damit verbundenen Sportverbände.
Ihr wart ja beide immer in 20 Jahren dabei, als Berlin sich schon mal gemacht hat, sich beworben und es wurde ja damals erfolgreich verhindert. Ihr habt das ja schon gesagt. Wie habt ihr das denn geschafft damals, als die Situation schon mal so war wie heute oder so ähnlich war wie heute?
Ja, es gab damals ein sehr solidarisches Bündnis und es gab eine Fokussierung auf das IOC, was, glaube ich, sehr wichtig war. Und ja, es gab eine Vielfältigkeit auch, sage ich mal, des Widerstandes. Und der Widerstand hat sich halt dann auch entwickelt innerhalb dieser 3 Jahre. Und zum Schluss, glaube ich, war er sehr eindrucksvoll. Also auch gegenüber, also für das IOC war das ein Bild, was dem deutlich gemacht hat, also in so eine Stadt wollen wir nicht. Und das heißt ja heute immer, das IOC möchte gerne eine Zustimmung von mindestens 80% in der Stadt. Und damals haben wir eben deutlich machen können, dass es diese Zustimmung nicht gibt. Berlin war, es gab keine Olympiastimmung. Ich bin auch davon überzeugt, dass es heute keine Olympiastimmung gibt. Daran müssen wir aber auch noch arbeiten. Und ja, und dann hatten wir, gab es natürlich Berlin an sich, hat sich ja auch dilettantisch angestellt, die Pleiten, Pech und Pannen-Kampagne der Olympia GmbH. Aber ich glaube, das Wichtigste war, dass es einen vielfältigen, auch militanten Widerstand gab und dass es auch keine Entsolidarisierung im Widerstand gab.
Denkt ihr, dass es da jetzt wieder Perspektiven gibt mit so einer Image-Beschmutzungskampagne, dass man das so auf heute übertragen kann?
Da bin ich ein bisschen skeptisch, weil ich glaube, dass das IOC natürlich und auch die Stadt Berlin aus der Pleite vom letzten Mal gelernt hat. Und das IOC ist ja auch dabei, sich natürlich mal einen anderen Farbanstrich zu geben, sich zu reformieren. Sie wollen nicht mehr ganz unverschämt nur Knebelverträge mit den Ausrichterstädten abschließen, Stichwort diese sogenannten Host-City-Verträge, sondern sie wollen die Bewerberstädte mehr ins Boot holen. Sie legen sehr viel Wert auf Partizipation. Wie das in der Praxis aussehen wird, das wissen wir überhaupt noch nicht. Ich bin da nicht so ganz optimistisch, dass das IOC auch Wert drauf legt, dass es eine große Zustimmung gibt in der Bewerberstadt, denn ich fürchte, dass im Jahr 2028 so und so nicht viele europäische Städte überhaupt sich bewerben werden. Und Europa ist 2028 höchstwahrscheinlich wieder dran, sodass ich ein bisschen skeptischer bin, was so, dass vielleicht oder befürchte, dass das IOC selbst eine 60%ige Zustimmung reicht. Und die ist durchaus zu erreichen. Da sollen wir uns nichts vormachen, denn wir haben es nicht nur mit einem gewaltigen politischen Gegner, also sprich in diesem Fall die Bundesregierung und das IOC als Pressure Group zu tun. Wir haben es mit einem enormen ökonomischen Druck zu tun, Stichwort Stadtmodernisierung und die Zustimmung zu Olympischen Spielen, gerade auch in der jungen Bevölkerung zum Leistungssport, ist durchaus vorhanden. Und dagegen muss man gegen angehen und das sind schon ziemlich breites Aufgabenfeld und bisher, momentan ist der Widerstand erst noch nicht mal im Startblöcken. Wir stehen noch davor.
Ein anderes Problem ist vielleicht noch, dass, Hauke hat ja schon gesagt, Olympische Spiele auch nicht mehr so attraktiv sind, also dass sich nicht mehr so viele Städte bewerben. Und das hat das IOC auch inzwischen mitgekommen und sie wollen ja jetzt ihre Agenda 2020 starten, also sich selbst reformieren. Da stellt man sich die Frage, ob sowas überhaupt geht, dass so ein Gremium sich von innen heraus reformieren kann. Aber was will ich damit sagen? Dass die Gefahr eben dadurch, dass es immer unattraktiver wird, eben dazu führen könnte, dass eben, wie Hauke sagt, also auch 60% Zustimmung genügen, dass Berlin Olympiastadt wird. Und da müssen wir dran arbeiten, dass es eben weniger wird.
Trotzdem haben wir natürlich eine tolle Chance an sich, wenn tatsächlich Berlin den Zuschlag von Seiten des Deutschen Olympischen Sportbundes bekommt, sich als Ausrichterstadt zu bewerben, dass wir nochmal deutlich machen können, wie wir die Stadt eben nicht haben wollen und dass es eben nicht nur um die Verhinderung von Olympischen Spielen geht, sondern dass letztendlich, es geht um eine Systemfrage, sage ich mal so ganz salopp. Denn das IOC ist nach wie vor ein korrupter Sauverein, da hat sich nichts geändert. Es hat zwar keine faschistische Führung mehr, sondern hat einen modernen Technokrat, der gesponsert wird von Prinzen, milliardenschweren Prinzen aus dem arabischen Raum. Die haben dafür gesorgt, dass die Stimmen zusammengekommen sind, damit Thomas Bach gewählt worden ist. Und das ist allein das reicht an sich zu sagen, nee, sowas wollen wir gar nicht. Und all die, die dafür sind, im Augenblick sind es in Berlin die Grünen, sind es die CDU, die SPD und Teile der Linken sind durchaus insofern nicht prinzipiell gegen Olympia, sondern nur, gegen Berlin als Ausrüstungsstadt, weil sie sagen, wir können uns das nicht leisten, wir haben so viel Schulden. Bei uns müssen erstmal die Sportstätten hergerichtet werden, das ist völlig richtig. Aber sie sind, und das ist die Schwierigkeit. Sie sind nicht prinzipiell grundsätzlich gegen Olympia und ich persönlich finde, wir müssen da mit der Breitseite vorgehen. Bloß ist, dafür bedarf es auch eines entsprechenden Widerstandes. Der muss sich allerdings erst noch neu formieren.
Olympische Spiele und IOC gehören abgeschafft.
Das war jetzt ein super Schlusswort. Vielen Dank.
Wer mehr über das offizielle Bündnis wissen will, kann sich auf nolympia-berlin.de schlau machen. Eine autonome Gruppe hat sich ebenfalls gegründet. Informationen darüber und wie Mensch sich da einbringen kann, gibt es bald unter olympiaverhindern.blogspot.de. Am 29. September schon hatte die Berliner Tierbefreiungsaktion den Aktivisten Jake Conroy eingeladen, um über seine Erfahrungen mit Aktivismus, Terrorismus und dem US-Justizsystem zu berichten. Wir haben dazu mit Jake gesprochen.
Hi, can you maybe introduce yourself a bit?
Like, kannst du dich vielleicht kurz vorstellen? Dein Name, wo du herkommst und so weiter?
Ich heiße Jake Conroy und komme aus San Francisco, Kalifornien in den Vereinigten Staaten. Ich bin ein Aktivist und beschäftige mich hauptsächlich mit den Rechten von Tieren.
Du warst Teil der SHAC-Kampagne. Um was ging es da genau?
Ja, ich war Teil der Kerngruppe von SHAC, was für Stop Hunting Animal Cruelty steht. Wir haben die Kampagne in den USA organisiert, waren also SHAC USA. In der Kampagne ging es darum, ein bekanntes Tierversuchslabor, Huntington Life Science, das vor allem in England und in den Vereinigten Staaten tätig ist, zu schließen. Sie töten jeden Tag ungefähr 500 Tiere, um an ihnen Lebensmittelfarben, Reinigungsmittel und solche Sachen zu testen. SHAC war also unsere Antwort darauf. Die Kampagne, das Labor zu schließen, lief in 18 verschiedenen Ländern der Welt. Und wir haben die Sachen in den USA organisiert.
So, the campaign to shut down this laboratory was in 18 different countries around the world. And we helped organize the campaign in the United States to shut it down.
Die Regierungen waren über eure Aktion bestimmt nicht so glücklich. Wie haben sie denn reagiert?
Ja, die Regierungen von Großbritannien und den USA mochten SHAC tatsächlich ziemlich wenig, um es so zu sagen. Die Art und Weise, wie wir die Kampagne organisiert hatten, dass wir die Fundamente des Unternehmens angegriffen haben. Wir haben also nicht nur gegen das Labor gekämpft, sondern unser Augenmerk auch auf alle Sachen gerichtet, die so ein Unternehmen braucht, um am Laufen zu bleiben. So eine Firma braucht Versicherungen, sie braucht Wirtschaftsprüfer, Kunden, Aktionäre. Also haben wir auch gegen all diese Firmen protestiert und gefordert, dieses Labor nicht länger zu unterstützen. Und das war sehr erfolgreich. Wir haben mehr als 100 Firmen dazu gebracht, dieses Tierversuchslabor nicht weiter zu unterstützen, was Huntington Life Science am Ende in den finanziellen Ruin getrieben hat. Die Sache der Organisation, zumindest in den Vereinigten Staaten, war das alles sehr horizontal und mit einem Schwerpunkt auf Autonomie ausgelegt. Es gab zwar die Kerngruppe, die SHAC USA am Laufen gehalten hat, aber wir haben niemanden vorgeschrieben, das hast du zu tun, gegen die musst du protestieren und so weiter. Wir haben nur gesagt, das ist die Kampagne, wir denken, dass es so am effektivsten ist. Aber wenn jemand eine andere Idee hatte, haben wir sie dazu angespornt, das auch umzusetzen und ihnen auch dabei geholfen. Es gab da keine Führungsetage oder so. Es war wirklich mehr horizontal. Die Regierung meinte jedenfalls, dass wir als Kerngruppe irgendwie verantwortlich wären für das, was andere Leute getan hatten, also von Briefe schreiben über zivilen Ungehorsam bis zu illegalen direkten Aktionen. Wenn Leute Autos angesprüht haben oder Fenster eingeschlagen haben oder Tiere aus Laboren befreit haben, haben wir auf unserer Webseite darüber berichtet und diese Ideen verbreitet. Laut Regierung haben wir uns damit mit den anderen Leuten auf der Welt verschworen. Sozusagen jeder Person, die das Internet benutzt. Wir würden Leute anstiften, die Sachen auszuführen, indem wir dafür geworben hatten und darüber berichteten. Also haben sie uns mit ganz schön harten Repressionsmaßnahmen überzogen. Sie haben uns in verschiedensten Punkten angeklagt, unter anderem dem Animal Enterprise Act, der jetzt Animal Enterprise Terrorism Act heißt. Dieses Gesetz in den USA besagt, dass wenn du eine Bundesstaatsgrenze überquerst, um ein Unternehmen, das Tiere benutzt, zu stören und dabei mehr als $10,000 Schaden anrichtest, kannst du als Terrorist verurteilt werden. Das haben sie auf jeden Fall gegen uns verwendet und einen riesigen Fall darum aufgebaut. Wir hatten deswegen auch einen Prozess, den wir leider verloren haben, sodass wir alle zu Gefängnisstrafen verurteilt wurden. Which is now called the Animal Enterprise Terrorism Act, which is a law in the United States that says if you cross a state line to disrupt a business that uses animals and you do more than $10,000 worth of damage to that company, then you can essentially be tried as a domestic terrorist.
So that's how they went after us and built a really huge case against us and eventually took us to trial, and we lost, and we were all sentenced to prison time in the federal prison system.
How does it come that you are like,
wie kommt es jetzt, dass du frei bist und hier mit mir reden kannst?
Gute Frage. Ich habe meine Zeit im Knast abgesessen. Ich war zu 48 Monaten Gefängnis verurteilt, die ich in zwei Knästen, einen mit mittlerer und einen mit niedriger Sicherheitsstufe, abgeleistet habe. Danach war ich in einem Resozialisierungszentrum. Das ist so eine Art Übergangsstatus, wo du mit anderen Gefangenen in einem Haus in der Stadt nach dem Gefängnis lebst. Du darfst aber raus und dir einen Job suchen. Das habe ich ein halbes Jahr gemacht und dann wurde ich mit 3 Jahren Bewährung freigelassen. Dabei schaut die Regierung ziemlich genau, was du machst, wie viel du verdienst, für was du dein Geld ausgibst, wo du hinreist, und deine Reiseerlaubnis brauchst du auch erst. Wenn du verhaftet wirst, gehst du direkt zurück ins Gefängnis. Du musst also gut aufpassen, wie du dein Leben führst, und sicher gehen, dass du keinen Mist baust, weil sie dich sonst zurückschicken. Aber wenn die Bewährung vorbei ist, bist du frei. Jedenfalls so frei, wie man in unserer Gesellschaft überhaupt sein kann. Mein Bewährungszeitraum war vor einem Jahr vorbei und jetzt kann ich nach Europa kommen, rumreisen und mit Leuten sprechen.
So that's how I've been able to travel to Berlin. I got off of probation a year ago, in last May, and now for some reason I can come to Europe and travel around and talk to people.
I heard that it's
Ich habe gehört, dass das Leben für gerichtlich verurteilte Menschen in den USA ziemlich schwer ist. Wie gehst du mit diesen Problemen um?
Ja, wenn du aus dem Gefängnis entlassen wirst, steht in deiner Akte, dass du ein verurteilter Verbrecher bist. In unserem Fall haben sie uns wegen Gewaltverbrechen verurteilt. Auch wenn wir persönlich keine Gewalttaten verübt hatten, wären wir eben doch schuld daran. Ich halte das für falsch, aber ich habe keinen Einfluss darauf, wie die mich einstufen. Streng genommen wurde ich von der Regierung der Vereinigten Staaten als Extremist, Inlandsterrorist und Gewalttäter eingestuft. Wenn du dich in den USA für einen Job oder eine Wohnung bewirbst, musst du normalerweise angeben, ob du ein verurteilter Straftäter bist. Und es gibt auch Gesetze, die besagen, dass niemand deswegen diskriminiert werden darf. Aber es gibt zwei Ausnahmen. Nummer eins, wenn du ein Sexualstraftäter bist, und Nummer zwei, wenn du ein Gewalttäter bist. Diese zwei Gruppen dürfen in den USA diskriminiert werden. Es war also super schwer für mich, einen Job zu finden. Du musst eine Arbeit haben, wenn du auf Bewährung draußen bist, und das war für mich fast unmöglich. Ich hatte Glück und habe einen Job bei einer NGO von ein paar Freunden bekommen. Sie kannten meinen Fall und wussten, dass ich kein Gewalttäter bin. So habe ich den Job gekriegt. Ich hatte Glück, dass ich ein politischer Gefangener war und mein Fall bekannt war. Als ich rauskam, habe ich davon profitiert, dass die Leute meinen Namen kannten und wussten, für was ich verurteilt worden war, sodass sie mir helfen konnten, Arbeit und Wohnung zu finden. Aber für die 2,1 Millionen anderen Leuten, die in den USA im Knast sitzen, eingesperrt für friedliche Sachen wie Drogendelikte oder so, die haben es echt schwer, wenn sie rauskommen. Es ist hart, einen Job zu finden oder eine Wohnung. Außerdem sind es sehr oft People of Color. Sie kommen meist aus Gesellschaftsschichten mit geringem Einkommen. So werden sie in dieses System eingesaugt, in dem sie keine andere Möglichkeit haben, als wieder Verbrechen zu begehen und wieder in den Knast zu kommen. Das ist ein Kreislauf der Einkerkerung, der durch Gangs und so auch an die nächste Generation weitergegeben wird. Und diese Kultur wächst und wächst, deswegen sind auch so viele Leute eingesperrt. Die Regierung hat diesen Einkerkerungskreislauf für People of Color und arme Menschen geschaffen, und sie machen eine Menge Geld damit. Es lohnt sich also für die Regierung, Leute im Gefängnis zu haben. Es ist ein Teufelskreis, aus dem es schwierig ist, rauszubrechen. Ich hatte einfach nur Glück, weil ich ein politischer Gefangener war und meine soziale Umgebung mir geholfen hat, Arbeit und eine Wohnung zu finden.
Through gangs and that sort of thing, and that culture grows and grows and grows, and that's why, you know, we have this huge community in prison, because the government has created this cycle of incarceration amongst people of color and poor people, and they make a lot of money off it. So it, you know, it behooves the government to keep people in prison. So it's a vicious cycle, and it's hard to get out of. And luckily for me, as I said, because I was a political prisoner, I was able to find work and housing like through my community and get taken care of.
I got a few more questions about the campaign.
Ich habe noch ein paar Fragen zur Kampagne. Wie lange ist denn die Kampagne gelaufen und wie viel Schaden wurde vermutlich in den USA angerichtet, wenn es so Zahlen gibt?
If there's like a approximate number of this?
Die Kampagne gegen Huntington Life Science lief schon Jahrzehnte. Menschen protestierten schon seit den 80ern gegen das Labor. Aber SHAC, also die Kampagne Stop Huntington Animal Cruelty, hat in England 1999 angefangen. Wir haben da auch sporadisch Sachen in den USA gemacht. Aber die eigentliche SHAC USA-Gruppe wurde 2001 gegründet. Unser Haus, das auch unser Büro war, wurde 2003 durchsucht. Angeklagt wurden wir 2004, verurteilt wurden wir 2006. Wir haben die ganze Zeit, also von 2001 bis 2006, die Kampagne betreut. Nachdem wir verurteilt wurden, hatten viele Leute in den USA Angst, aktiv zu werden, was vielleicht nicht unberechtigt war. Die Basisbewegung ist ein bisschen eingegangen, sodass es eher eine dunklere Zeit für die radikale Bewegung in den USA war. In unserem Gerichtsverfahren hatte Huntington Life Science die Schadenssumme, die die Firma erlitten hatte, auf 1 Million US$ beziffert. Ich kann mir vorstellen, jedenfalls auf Grundlage Ihrer Aussage, dass es deutlich mehr gewesen ist. Aber damit man für diese Art von Verbrechen die maximale Strafe erhalten kann, muss ein Schaden von 1 Million $ überschritten werden. Sie haben deshalb 1 Million und 1 angegeben, damit wir so hoch verurteilt werden konnten. Als wir im Prozess nachgefragt hatten, meinte Huntington Life Science, dass sie eine viel höhere Zahl angeben könnten, es aber zu viel Arbeit wäre, alles aufzurechnen. Sie sagen 1 Million und 1, aber es war sicherlich viel mehr. Das wurde alles durch legale Demonstrationen und Verfahren erreicht. Es gibt also immer Verlierer und Gewinner. Huntington Life Science hat verloren. Und glücklicherweise mussten wir einen Preis dafür zahlen.
Huntington Life Sciences said, well, we could actually come up with millions and millions of dollars worth of damage that you've done to our corporation, but, you know, we don't want to go through the process. So they say 1 million and 1. It was probably much higher than that. But, you know, those things came about through legal demonstrations and movements. And that's what happens in demonstrations. There's winners and losers. And, so, you know, and Huntington Life Sciences was the loser. But, you know, unfortunately we had to pay the price for that.
All right. Thanks a lot.
Okay, auf jeden Fall vielen Dank für das Interview.
Danke für die Gelegenheit.
Yeah, thanks for having me. Appreciate it.
Wir haben den Vortrag natürlich auch aufgenommen. Im Gegensatz zum Interview ist der Vortrag aber nicht übersetzt und deswegen nur auf Englisch. Wer ihn trotzdem anhören will, ist natürlich herzlich dazu eingeladen. Ihr findet die Aufnahme auf unserem Blog. Mehr Informationen zur Berliner Tierbefreiungsaktion gibt es unter bertha-online.org.
Hinter Gitter sind mein Bruder, Knast ist Folter, aber du bist frei, du bist in mir drin. Das ist für die Eltern aller Kids, die im Knast sitzen, die im Schwitzkasten nichts machen können, nur Kippen bringen und Briefe schreiben. Das ist für die Titelseiten, Zeitung, Knast, sein Luxus, greift zur Seife, wer baut den Bus? Das ist für Sozialarbeiter, die sich den Arsch aufreißen, harte Jungs, weich werben, sehen in harten Zeiten. Das ist für die Wannabe, Gangster ohne Perspektive. Das hier ist für Kids ohne Geld und ohne Alibi. Lest Bücher, bildet Banden, bildet Räte und Verbände, bildet euch nicht eine, werdet machtlos und könnt nichts verändern. Das ist für den kleinen Jungen aus dem Wartesaal, der nicht weiß, warum er hier immer so lang auf seinen Vater wartet. Das ist Knastkirmes, ein wortloser Blick aus den Gitterstäben in den Hof. Das ist Folter. Gesiebte Luft, Gedanken rasen, Blaulichter, Haftantrag, Drogenhandel, Aufzusuchen, Handschellen, Staatsanwaltschaft. 23 Stunden Zelle, eine Stunde Hofgang, Popshop, Briefe, Phrasen.
Halt dein Kopf hoch!
Leicht gesagt, die Uhr tickt entschieden zu langsam. Sekunden wie Stunden, doch Wochen wie Tage. Erstickt in Routine. Fick die Welt, fick den Knast, denn er fickt deinen Kopf und die Hoffnung. Gesiebte Luft, Gedanken rasen, Blaulichter, Haftantrag, Drogenhandel aufzusuchen, Handschellen, Staatsanwaltschaft. 23 Stunden Zelle, eine Stunde Hofgang, Popshop, Briefe, Phrasen.
Halt dein Kopf hoch!
Leicht gesagt, die Uhr tickt entschieden zu langsam. Sekunden wie Stunden, doch Wochen wie Tage. Erstickt in Routine. Fick die Welt, fick den Knast, denn er fickt deinen Kopf und die Hoffnung. Das ist für für die Jungs im Knast, die nicht mehr den Mut hatten, denen nichts mehr übrig blieb als Strick oder Pulsadern. Das ist für die Schließer mit scheinbar sehr schlechten Augen, die nicht sehen, wenn Knackis sich Heroin vom Blech rauchen, die sich lieben gerne etwas Geld nebenbei verdienen, die dir gegen Bares gerne Handys oder Steine bringen. Das hier ist ein Schlag mit der Faust gegen Beton. Das hier ist die Hoffnung, irgendwann wieder rauszukommen. Das ist für die Gesetze ausdiskutieren, nicht bemerken, was hier abgeht und da draußen passiert. Was für ein Shit hier passiert, wenn verbitterte Teens mit Butterflies schon denken, sie sind mitten im Krieg. Wo auch immer du jetzt sitzt, Boy, das hier ist ein Sonnenstrahl direkt durch das Fenster der Ossendorfer JVA. Das hier ist ein Schwur, ein wortloser Blick aus den Gitterstäben in den Hof. Das ist Folter. Gesiebte Luft, Gedanken rasen, Blaulichter, Haftantrag, Drogenhandel auszusuchen, Handschellen, Staatsanwaltschaft, 23 Stunden Zelle, eine Stunde Hofgang, Popshop, Briefe, Phrasen.
Halt dein Kopf hoch!
Leicht gesagt, die Uhr tickt entschieden zu langsam.
Sekunden wie Stunden, doch Wochen wie Tage.
Erstickt in Routine.
Fick die Welt, fick den Knast, denn er fickt deinen Kopf und die Hoffnung.
Gesiebte Luft, Gedanken rasen, Blaulichter, Haftantrag,
Drogenhandel auszusuchen, Handschellen, Staatsanwaltschaft,
23 Stunden Zelle, eine Stunde Hofgang, Popshop, Briefe, Phrasen.
Halt dein Kopf hoch!
Leicht gesagt, die Uhr tickt entschieden zu langsam.
Sekunden wie Stunden, doch Wochen wie Tage.
Erstickt in Routine.
Fick die Welt, fick den Knast, denn er fickt deinen Kopf und die Hoffnung.
Das ist für die, die es gar nicht kapieren und die nicht verstanden haben, wie der Knast funktioniert. Der Knast macht niemand besser, statistisch betrachtet kommen zwei von drei Ex-Knackis zurück in den Knast. Knast ist für die Leute, die sich immer an die Regeln halten. Knast funktioniert beim netten Nachbarn von nebenan. Und Knast ist nicht, wenn ein Mensch in einer Zelle sitzt. Knast ist, wenn die Angst im Kopf deine Zelle ist. Knast ist für die Leute, die sich immer an die Regeln halten. Knast funktioniert beim netten Nachbarn von nebenan. Und Knast ist nicht, wenn ein Mensch in einer Zelle sitzt. Knast ist, wenn die Angst im Kopf deine Zelle ist.
Deine Zelle ist.
Gesiebte Luft, Gedanken rasen, Blaulichter, Haftantrag,
Drogenhandel auszusuchen, Handschellen, Staatsanwaltschaft,
23 Stunden Zelle, eine Stunde Hofgang, Popshop, Briefe, Phrasen.
Halt dein Kopf hoch!
Leicht gesagt, die Uhr tickt entschieden zu langsam.
Sekunden wie Stunden, doch Wochen wie Tage.
Erstickt in Routine.
Fick die Welt, fick den Knast, denn er fickt deinen Kopf und die Hoffnung.
Gesiebte Luft, Gedanken rasen, Blaulichter, Haftantrag,
Drogenhandel auszusuchen, Handschellen, Staatsanwaltschaft,
23 Stunden Zelle, eine Stunde Hofgang, Popshop, Briefe, Phrasen.
Halt dein Kopf hoch!
Leicht gesagt, die Uhr tickt entschieden zu langsam.
Sekunden wie Stunden, doch Wochen wie Tage.
Erstickt in Routine.
Fick die Welt, fick den Knast, denn er fickt deinen Kopf und die Hoffnung.
Das war Gesiebte Luft von Danger Dance Coming Out EP.
In Rojava in Kurdistan hat sich eine neue Form gesellschaftlicher und politischer Organisation entwickelt, der demokratische Konföderalismus. Dieser versteht sich als Form gesellschaftlicher Selbstverwaltung und basiert auf anarchistischen Konzepten. Wir haben uns mit einer Person von der Gruppe Karakök Autonome unterhalten, die durch Teile Kurdistans und der Türkei gereist ist, um sich einerseits selbst einen Eindruck davon zu verschaffen und andererseits direkte Hilfe zu leisten. Wir hören nun einen Ausschnitt aus diesem Gespräch. Was genau bedeutet denn der demokratische Konföderalismus?
Schlussendlich bedeutet das, dass man eine Basisdemokratie möchte, also man möchte Selbstverwaltung durch autonome Strukturen, also nicht durch staatliche Strukturen, keine Hierarchien, also dass diese Selbstverwaltung von unten funktioniert, von der Bevölkerung selbst die Entscheidungen getroffen werden. Und vorher war die Idee so, dass man eigentlich eine Revolution machen wollte, dann eine Machtübernahme und dann einen Staat gründen wollte. Und man hat sich dann innerhalb der Bewegung gefragt, ja gut, man hat ja gesehen historisch, dass das nicht funktioniert. Also warum soll man diesen Weg quasi vom Kapitalismus über den Sozialismus zu kommunalen Strukturen hin, warum soll man diesen Umweg gehen, wenn man ja weiß, dass der Sozialismus nicht funktioniert? Und wieso können wir nicht einfach einen dritten Weg gehen? Also von Anfang an versuchen, diese hierarchischen Strukturen zu umgehen, von Anfang an nicht eine Machtübernahme zu machen, sondern möglichst die Machtverhältnisse abzubauen. Und das ist eigentlich die Idee dahinter. Konkret eben wird in Rojava selbst finden alle Entscheidungen auf kommunaler Ebene statt. Das heißt, es gibt Volksräte, so sogenannte Volksversammlungen, die bis in die kleinsten Einheiten, die zum Teil aus Straßenteilen bestehen, werden alle Entscheidungen im Kollektiv beschlossen. Und zwar durch ein Miteinander von allen Menschen, die dort leben, lokal. Das heißt, alle Ethnien, alle Religionen, alle Sprachgruppen. Es ist nicht so, dass zum Beispiel nur Kurdinnen beispielsweise mitreden können, sondern auch Assyrierinnen, auch Christinnen, die dort leben, Atheistinnen, alle möglichen Personen. Und das führt auch dazu, also die Idee ist, dass auch die Gesellschaft dadurch politisiert wird, weil jede einzelne Person auch politischer Akteur ist und auch mitbestimmt.
Und wie kann ein Mensch sich das konkret vorstellen?
Also im Moment bestehen diese Strukturen, diese Räte, die sind jetzt stagniert, aber wir haben halt sehr viel mit Menschen gesprochen, die dort leben und oder die dort gelebt haben und jetzt geflüchtet sind, und die haben uns sehr viel erzählt über den Alltag. Und es ist so, dass eben auf möglichst lokaler Ebene die ganzen Strukturen organisiert sind. Also es gibt einerseits die Straßen, in denen es Straßenteilkomitees gibt, wo man sich trifft und diesen spezifischen Straßenteil organisiert. Also organisieren heißt, dass man bespricht alles, also einerseits die Müllabfuhr, beispielsweise Lebensmittelorganisation, Bildungswesen, medizinische Versorgung, Hygiene, also eigentlich alles, was es in einer Gesellschaft zu organisieren gibt. Dann gibt es die nächsthöhere Ebene, die Straßenkommunen. Das Ganze geht dann noch weiter. Es gibt Gemeindekommunen und dann gibt es auch Stadtkommunen und schlussendlich dann kantonale Kommunen. Und es wird alles möglichst auf der kleinsten Ebene organisiert und besprochen. Und jede kleine Ebene schickt dann Delegierte an die nächsthöhere Ebene. Und es ist so, dass alle Menschen, die in dieser Region leben, teilnehmen in diesen Kommunen. Also sie müssen nicht, aber es ist jedem freigestellt. Und das kann auch ständig fluktuieren. Also es ist nicht so, dass man sagt, okay, ich entscheide mich jetzt irgendwie für eine Amtsdauer quasi, wie wir das bei uns kennen, im Parlamentarismus, dass man sich verpflichtet, sondern man kann auch einen Tag hingehen und dann den nächsten Tag nicht. Und wie gesagt, es gehen jegliche Ethnien nehmen teil in diesen Räten, also Araberinnen, Assyrierinnen, Kurdinnen, Jesidinnen, einfach alle, die dort die lokale Bevölkerung bilden, jegliche Sprachen, jegliche Religionen. Und manchmal gibt es Entscheidungen, die man auf der kleineren Ebene nicht treffen kann, dann trägt man diese weiter auf die nächsthöhere Ebene. Und wie gesagt, es gibt Delegierte, also es gibt auch Parteien, die dort präsent sind. Es gibt beispielsweise die PED, es gibt diese christliche Partei, die ich vorhin genannt habe, und viele weitere Parteien. Es gibt Jugendparteien, Frauenparteien und so weiter. Und die nehmen auch alle teil in diesen Räten. Es ist aber nicht so, dass sie über mehr Funktionen oder mehr Mitspracherecht verfügen. Also sie haben genau gleich viel Mitspracherecht wie jede einzelne Person dort. Und ja, uns ist auch eben die Schulen werden so organisiert. Was uns sehr beeindruckt hat, ist beispielsweise, zu dem können wir später vielleicht noch kommen, dass das Eigentum an sich wurde nicht aufgehoben, aus verschiedenen Gründen. Und es ist auch so, dass es Arbeitsverhältnisse gibt, immer noch. Also man hat Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Die Lösung ist aber im Moment so, also man möchte das überwinden, aber bisher hat man es so gelöst, dass die Löhne, die Menschen erhalten, wenn sie irgendwo angestellt werden, die werden nicht durch den Arbeitgeber definiert, sondern auch in diesen Kommunen besprochen und entschieden. Und genauso beispielsweise die Mieten, wenn man irgendwo eine Wohnung oder ein Haus bezieht, das wird auch in den Kommunen entschieden.
Welche Meinungen zu diesen Strukturen habt ihr denn in der Bevölkerung mitbekommen? Stehen die Leute hinter dem Konzept?
Was uns noch erstaunt hat, ist, dass ein ganz großer Teil der Menschen, die sind sich also gar nicht bewusst, was das bedeutet. Also für uns ist das extrem fortschrittlich und extrem, ja, auch eben nahe an dem, was wir uns vorstellen. Und für viele Menschen war das so alltäglich und so selbstverständlich, dass es ihnen gar nicht bewusst war, dass das etwas Spezielles ist, weil sie kannten ja gar nicht andere Verwaltungsstrukturen. Und die haben das einfach erzählt als etwas ganz Selbstverständliches. Und es gab durchaus auch Stimmen, also wir haben zum Teil auch Stimmen gehört, die das Ganze nicht so toll finden, die waren aber in der Minderheit, also es waren Einzelpersonen, die beispielsweise, eine Frau hat gesagt, sie würde sich eigentlich einen Staat wünschen und nicht so ein selbstverwaltetes Gebiet, weil sie hat gesagt, wenn es einen Staat gäbe, dann wäre Kobane jetzt nicht in dieser Situation und es wäre geschützt und man würde es nicht angreifen können. sondern auch andere Staaten würden es dann akzeptieren. Die USA beispielsweise würden dann vielleicht ja auch versuchen, diese Region zu schützen und so weiter. Und dann gab es auch Stimmen von Personen, die beispielsweise gesagt haben, sie würden eigentlich lieber ihre eigene Firma haben und mehr Geld verdienen und die Preise der Löhne selbst definieren, als dass das von der Kommune definiert wird. Aber wie gesagt, der große Teil stand eigentlich dahinter.
Die Situation für die Menschen in Rojava und besonders in Kobane ist ja sehr schlimm. Kannst du etwas dazu sagen, wie geholfen werden kann?
Der größte Teil ist jetzt eigentlich auf der anderen Seite der Grenze in der Türkei und dort ist vor allem die Lage sehr schlecht, oder? Also weil in Kobane selbst wird jetzt gekämpft, es gibt Gefechte zwischen der YPG, YPG und der ISIS, die sieht man auch von der Grenze aus, also wir haben das den ganzen Tag über beobachtet, haben gesehen, wer wo stationiert ist, wer von wo aus Bomben feuert, man sieht das ganze Geschehen, aber das eigentliche Elend ist eigentlich in den Flüchtlingscamps im Moment. Und in Suruç vor allem gibt es sehr viele Camps, das ist eine Stadt direkt an der Grenze. Dort leben im Moment 160.000 Flüchtlinge und am besten helfen kann man, ja, also so simpel das auch tönt, aber schlussendlich ist Geld sehr wichtig. Geld für Lebensmittel für die Flüchtlinge dort, Geld für Kleidung, für Zelte und so weiter. Und man muss auch sagen, dass sehr viele, vor allem aus linken Strukturen, haben sich solidarisiert in den letzten Monaten. Also es sind auch viele Geldsummen sind dorthin gegangen und dank diesen konnte Essen gekocht werden, konnten Zelte errichtet werden für die Flüchtlinge. Kleidung fehlt, aber es ist so, es macht eigentlich wenig Sinn, diese Kleidung von hier aus zu transportieren, weil halt einfach sehr viele Zollgebühren anfallen, wenn man diese riesen Mengen von Kleidern oder Produkten dorthin trägt und transportiert. Besser ist es einfach direkt Geld dorthin zu schicken und dann kann man das Ganze vor Ort kaufen. Und der zweite Teil oder der Unterstützung, den kann man durch direkte Solidarität machen. Man kann dorthin gehen, mit anpacken. Also es gibt sehr viel zu tun. Es gibt, man muss kochen in diesen Volksküchen. Man muss mit den Kindern spielen, die dort in den Flüchtlingscamps sind. Es werden Gebäude errichtet, wo wir auch mit angepackt haben, wo man, richtige Gebäude macht, damit die Menschen dort leben können. Also auf unserer Webseite haben wir Informationen aufgeschaltet, einerseits über Kontoangaben, welches Konto aus Deutschland genutzt wird, damit es wirklich direkt dorthin gelangt. Oder wenn man das nicht findet, kann man uns auch direkt anschreiben. Ich sage sonst die Adresse unserer Webseite nochmals, das ist www.karakok.org oder sie ist auch verlinkt auf der Webseite der FDA. Oder die E-Mail-Adresse ist leider an netimmerda.ch, da kann man uns auch erreichen. Ansonsten, also denke ich, kann man sich auch an lokale kurdische Organisationen wenden. Wenn man jetzt Kontakt hat zu kurdischen Organisationen in der gleichen Stadt, dann kann man dort sicher auch anfragen.
Das gesamte, fast einstündige Interview werden wir in Kürze auf unserem Blog veröffentlichen, aradio.blogspot.de. Dort findet ihr auch einen Link zur Seite von Karakök und die E-Mail-Adresse.
Der Fall ist erledigt.
Du bist hier nicht der Captain.
Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie.
Diesen Monat wütete die Anarchie wie eh und je im deutschsprachigen Blätterwald. In der Blätterwelt natürlich. Und dabei gibt es gleich eine ganze Menge zu lernen. Aber nur, wenn ihr artig seid. Also aufgepasst.
Die Seite morgenweb.de sorgt gleich für die ersten Fragezeichen. Unter dem Titel
Im Internet herrscht Rechtschreibanarchie
stürmt sie gleich ungehemmt ins Ungewisse. Was mag sich dahinter verbergen? In dem Artikel heißt es weiter,
Sprachpuristen kommt da das Grausen. Auch manche Eltern befürchten, dass Chatten, Bloggen und Twittern die Sprache ihrer Kinder verhunzt. Doch Experten geben Entwarnung. Die digitale Kommunikation kann die Sprachgewandtheit sogar fördern.
Ach so, hätten wir uns ja gleich denken können. Rechtschreibanarchie in der Kommunikation fördert die Sprachgewandtheit. Sprachgewandter lässt sich das nicht auf den Punkt bringen.
Weiter mit der Erkundung der tollen Vorteile der Anarchie geht es bei der Aachener Zeitung. In einem Artikel unter dem Titel
Gesamtschule geht neue Wege, Individualität und Selbstverantwortung
geht es, na, warum denn nur, um Lernanarchie.
Die Unterrichtseinheiten in den Lernbüros sind Bausteine, die bearbeitet und erfolgreich abgeschlossen werden müssen, Am Ende kann der Schüler individuell den Zeitpunkt seiner schriftlichen Prüfungsarbeit bestimmen.
Soweit so gut, aber was stellt der Artikel noch fest?
Wer ihn nun jedoch gleich befürchtet, durch so viele selbstbestimmte Lernentscheidungen seien im Unterricht der Anarchie Tür und Tor geöffnet und zum Schluss würden die lieben Kleinen überhaupt nur noch dann lernen, wenn sie Lust dazu haben, irrt sich gewaltig. Ein Blick in ein solches Lernbüro zeigt das genaue Gegenteil.
Oh meine Güte, stell dir vor, die lieben Kleinen würden nur lernen, wenn sie Spaß daran haben. Oh Kraus, wo wären wir dann? Ach ja, in der Anarchie.
Die Konrad-Adenauer-Stiftung, der Inbegriff der Freiheit, schreibt unter dem Titel
»Klare Kante gegen reale und virtuelle Gewalt«
über das 60. Jubiläum des Rings christlich-demokratischer Studenten Nordrhein-Westfalen. Nachdem sie zunächst sichtlich von sich selbst angenommen schreibt,
der RCDS ist die progressive Alternative zur reaktionären Linken,
geht es über zu einem Rundumschlag gegen 60 Jahre linke Theorie und Praxis, bis sie am Ende schließlich bei Anonymous ankommt. Denn, wie sollte es bei so einem Verein auch anders sein, es geht um 60 Jahre Gewaltgeschichte, real und im Internet. So heißt es schließlich auf dem virtuellen Höhepunkt des Artikels,
auf Internetseiten der Bewegung sind Slogans zu finden wie »Da niemand weiß, was richtig ist, kann niemand beurteilen, was falsch ist« oder »Alles ist erlaubt«. Solche Anarchiebekenntnisse sind bei vielen Anhängern sehr beliebt.
Dabei dachten wir, dass das der konservativen Kanzlerin vorbehalten blieb, für die das gesamte Internet Neuland ist, über das niemand Bescheid weiß. Aber nee, sie hat nun wirklich kein Anarchiebekenntnis abgelegt, oder?
Anarchie ist ja bekanntlich Ordnung ohne Herrschaft. Eigentlich ein recht simples Konzept, sollte man meinen. Im folgenden Beitrag von sat1bayern.de zeigt sich, dass sich die großen Medien selbst in der Simplizität verirren können. Der Titel des Beitrags lautet
Anarchie im Freistaat, das Kriegsende, dramatische Wochen und die Entstehung des Freistaats Bayern.
Los geht es mit einer dramatischen Schilderung jener Zeit.
1918. Alles oder nichts an der Westfront. Eine letzte große deutsche Offensive soll nach 4 Jahren Krieg die Entscheidung erzwingen. Es wird unruhig auf Bayerns Straßen. Das Schlagwort lautet Revolution, denn in Bayern herrscht Anarchie, keine Ordnung und keine Arbeit.
Moment mal, wie denn jetzt? Keine Arbeit? Dafür haben wir ja volles Verständnis. Aber keine Ordnung? Ach ja, okay. Sicherlich meinen Sie herrschaftliche Ordnung. Oder anders gesagt, in der Münchner Räterepublik fehlte leider die ganz ordinäre Herrschaft.
Wir bleiben bei den ordentlichsten Publikationen des Landes und widmen uns der FAZ. Unter dem Titel »Wahl in Tunesien – einfach weiter geradeaus« schreibt sie über die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen.
Das Land, in dem die Arabellion begann,
echt, das Wort kommt nicht von uns,
ist gezeichnet von Unruhe, Gewalt und wirtschaftlicher Not. Der nächste Präsident muss vor allem für Stabilität sorgen.
Über Ordnung haben wir in dieser Sendung ja nun genug fabuliert. Aber was haben wir sonst noch in Tunesien zu erwarten?
Die Tunesier haben eine fortschrittliche Verfassung. Sie haben eine friedliche Parlamentswahl ins Werk gesetzt, während in der Nachbarschaft Anarchie oder Friedhofsruhe herrschen.
Also haben die Tunesier eine Verfassung und Parlamentswahlen. Und das nennt die FAZ also fortschrittlich. Höchste Zeit für eine frische Brise Anarchie, würden wir sagen. Auf die Friedhofsruhe könnten wir allerdings verzichten, denn wenn wir hier nicht singen können, ist das nicht unsere Arabellion.
And then
Das waren Scattergun mit Gotta Get Out von dem Album Le Destin.
São Paulo ist mit ca. 20 Millionen Einwohnerinnen nicht nur die größte Stadt in Brasilien, dort findet auch alljährlich die größte anarchistische Messe in Brasilien statt. Am 9. November fand nun die 5. Ausgabe statt und wir haben folgenden Beitrag dazu vorbereitet.
El ejército del Ebro, el ejército del Ebro, una noche Río pasó.
Bereits die musikalische Darbietung deutet darauf hin. Das hier ist keine klassische Buchmesse, wo es hauptsächlich um eine Sache geht: Bücher. Die anarchistische Messe in São Paulo mit ihren Broschüren und T-Shirt-Ständen, ihrem Kinderprogramm und dem musikalischen und filmischen Rahmenprogramm zielt auf etwas anderes ab. Einer der Organisatorinnen beschreibt das so.
Die Messe ist für uns immer eine Gelegenheit, um die Ideen zu verbreiten, aber insbesondere die Ideen derjenigen Kollektive und Gruppen zu verbreiten, die über das Jahr hinweg arbeiten. Auf diese Weise können sich die Leute richtig einbringen oder ein eigenes Projekt beginnen, mit einem Verständnis dieser alltäglichen Dimension der politischen Arbeit, der anarchistischen Aktivitäten. Wir haben einen weiten Weg zurückgelegt, auf diesem Weg der Schaffung eines Raumes, wo sich Leute begegnen können, wo Materialien ausgetauscht werden, wo Leute aus anderen Teilen der Welt in Kontakt treten können mit Menschen aus den unterschiedlichsten Strömungen und Richtungen des Anarchismus in Brasilien.
Die distintas perspectivas y corrientes del anarquismo en Brasil.
Entsprechend bunt gestaltete sich auch die anarchistische Messe, auch wenn sie komplett von einer einzelnen, am ehesten den Syntheticismus nahestehenden Gruppe organisiert wurde. Oder vielleicht gerade deswegen.
Ich glaube, dass unsere Messe sehr wenig sektiererisch ist. Es sind nur ganz wenige Gruppen, die nicht teilnehmen dürfen. Und generell sind wir sehr offen für die Zusammenarbeit mit vielen Leuten. Besonders große Lust, die Messe fortzuführen, macht uns die Anwesenheit von Genossinnen aus Deutschland oder ganz Lateinamerika. Vielleicht nicht ganz Lateinamerika, aber schon eines Teils von den Leuten, die uns sehr wichtig sind. Da gibt es natürlich jedes Jahr andere Konstellationen, aber dieser Grundgedanke und der Wunsch, weiter etwas aufzubauen, der ist da. Mit dem Ziel, dass mehr Leute kommen, dass mehr Austausch stattfindet und dass tatsächlich die alltäglichen Praxen des Kampfes, der politischen Arbeit gefördert werden. All dies.
Wo wir schon bei den vielen Leuten sind. Wie viele kamen denn?
Bueno, la feria.
Für uns ist die Messe, nun, wir haben es bislang nicht geschafft, gemeinsam eine Auswertung aller Beteiligten hinzubekommen, aber wir fanden sie sehr gut. Es war womöglich die bislang größte Messe mit den meisten Ständen und mit den meisten Leuten, die an Aktivitäten teilgenommen haben. Wir wissen nicht genau, wie viele Menschen da waren, aber ich würde schätzen, es waren an die 1500 Personen vielleicht. Wenn wir zum Beispiel bedenken, dass bei manchen Gesprächsrunden ein bisschen mehr als 100 Leute da waren und auch sehr viel Umsatz gemacht wurde, deswegen ist es durchaus möglich, dass ungefähr so viele Leute da gewesen sind.
Die Schätzung von Teilnehmerzahlen ist natürlich immer so eine Sache. Das Gelände ist aber tatsächlich recht weitläufig gewesen. Noch in derselben runden Halle begegnet man jenseits der Bakunin-Ausstellung, beispielsweise einem probenden Theater. Es konnte aber aufgrund der Tatsache, dass die Räume größtenteils nur durch Tücher abgehängt waren, auch passieren, dass neben der Radiodiskussion plötzlich das Kinderballett die Filmmusik vom König der Löwen aufdrehte. aber alles ließ sich regeln. Die Radiodiskussion, die natürlich größtenteils auf Portugiesisch geführt wurde, drehte sich um die Möglichkeiten und Grenzen unserer Aktivitäten gegen das mediale Monopol der bürgerlichen Presse. Am meisten diente es jedoch als Anknüpfungspunkt für neue internationale Bande, auf dem Gebiet der Radios, aber auch darüber hinaus. Und was brachte die Messe den Leuten auf der Messe sonst?
Für uns war die Messe in den letzten Jahren ein sehr wichtiger Moment für die Leute in der Bewegung, sowohl für diejenigen, die aktiv sind, als auch diejenigen, die uns nahestehen, aber selbst nicht aktiv sind. Damit alle eine Möglichkeit haben, zusammenzukommen und Erfahrungen und Ideen auszutauschen. Und das scheint uns eine sehr fruchtbare Angelegenheit. Jedes Jahr gibt es eine andere Gruppe, die sagt, wir waren auf der letzten Messe und das war uns sehr wichtig, weil wir Ideen austauschen konnten und Leute kennenlernen, auch Leute, von denen wir nicht wussten, dass sie in unserer Nähe wohnen.
Am Abend ging die Messe dann zu Ende und es schien, als ob es deutlich mehr zufriedene Gesichter gab als enttäuschte. Bis zum nächsten Mal also.
Einen Beitrag des A-Radios zur Messe findet ihr mit ein paar Bildern und mehr Details auch in der aktuellen Ausgabe der Gaidao, der Nummer 48, die auf der Webseite der Föderation deutschsprachiger Anarchistinnen zu finden ist. Zum Ende des mühsamschen Jahres sind wir noch auf etwas Interessantes gestoßen, Mühsams Tagebücher nämlich. Und wir haben ein Interview mit einem der Entdecker aufgenommen.
Ihr macht ja die Seite mühsam-tagebuch.de. Magst du kurz erzählen, um was es da geht auf der Seite?
Ja, na klar. Mühsamtagebuch.de, wie der Name schon sagt, sind veröffentlicht die mühsamschen Tagebücher. Erich Mühsam hat Tagebuch geführt von 1910 bis 1924. 1910 angefangen hat er nach einer schweren gesundheitlichen Krise. Er hatte gerade seinen Gerichtsprozess wegen Geheimbündelei hinter sich und war zur Kur in der Schweiz und ja, hat vermutlich so, um sich zu ordnen, angefangen Tagebuch zu führen. Aufgehört Tagebuch zu führen hat er, wie gesagt, Ende 1924, an dem Tag, als er aus der Festungshaft entlassen wurde. Der letzte Satz im Tagebuch ist frei. Ja, Mühsam hat Tagebuch geführt. Er hat 42 Barthefte vollgeschrieben. Insgesamt sind es rund 7000 Seiten handschriftlich. Diese Tagebücher sind nicht komplett erhalten. Insgesamt 42 Tagebuchhefte sind, wir nennen es, verschollen. Wo genau, wissen wir nicht. Wir haben eine Vermutung, dass es in Moskau aus politischen Gründen weggekommen ist. Wie kommen diese Tagebücher nach Moskau? Das ist vermutlich eine ganz wichtige Frage. Mühsam wurde ja 1934 umgebracht im KZ Oranienburg und seine Frau Zenzel hat seinen Nachlass bringen lassen nach Prag. Sie ist nach Prag in die Emigration gegangen und wurde anschließend unter dem Vorwand, dass Mühsams Nachlass veröffentlicht wird, nach Moskau gelockt. Sie hat sich dort auch erstmal erholen können. Dann wurde sie überredet, auch diesen Nachlass nach Moskau zu holen. Der wurde offensichtlich ausgewertet von KGB, Kommentaren oder sonst interessierenden Leuten. Es fing ja in der Sowjetunion diese Säuberungen an, diese großen Säuberungen, die mit den vielen Prozessen und Toten zu Ende gingen. Nachdem sie diesen Nachlass dem Gorki-Institut in Moskau übergeben hatte, wurde auch sie verhaftet. Sie war insgesamt dreimal im Gefängnis und Lager, insgesamt 18 Jahre. Ja, und diese Tagebücher veröffentlichen wir jetzt im Wortlaut, genauen Wortlaut komplett, alle überlieferten Tagebücher komplett im Wortlaut im Internet, wenig kommentiert, mit einem Register, aber man kann die Handschrift vergleichen, wenn man es möchte. Ja, erstmal soweit.
Und wie seid ihr an das Material gekommen, wenn das in Moskau eigentlich ist?
Okay, die Zenzel Mühsam, die Frau Erich Mühsams, hat, als sie 1955 aus der Sowjetunion in die DDR ausreisen durfte, Fotokopien des Nachlasses veranlasst. Diese Fotokopien wurden von der Sowjetunion geliefert und in der DDR im Archiv der Akademie der Künste gelagert. Dort waren sie erstmal gesperrt. Aber in den 80er Jahren gab es schon die Idee, wenigstens Auszüge aus diesen Tagebüchern zu veröffentlichen. Und darum wurden Papierabzüge von diesen Mikrofilmaufnahmen gemacht und diese Tagebücher wurden auch transkribiert. Das Ergebnis dieser Transkription lag dann sowohl im Archiv der Akademie der Künste als auch beim Verlag Volk und Welt, dem Berliner Verlag Volk und Welt. Und nach 1990 sind die per Vertrag an die Erich-Mühsam-Gesellschaft übergeben worden. Auf diese Art und Weise hatten wir Zugang zu diesen schon transkribierten Tagebüchern und den Papierkopien. Inzwischen muss man sagen, dass die Verhältnisse zur sowohl zum Archiv der Akademie der Künste hier in Berlin als auch zu dem Archiv in Moskau vom Gorki-Institut recht gut sind. Wir haben also weitere nötige Kopien bekommen und es gibt auch keine Probleme mit der Publikation im Internet dieser Kopien.
Okay, dann vielen Dank für das kurze Interview.
Wenn ihr jetzt noch Lust zum Schmökern habt, schaut doch einfach mal auf mühsam-tagebuch.de. So, das war unser Libertärer Monatsrückblick auf den November. Kommentare und Kritik wie immer gerne an aradio-berlin@riseup.net oder über unseren Blog unter aradio.blogspot.de/kontakt. Bis zum nächsten Mal.